Podcast Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute Folge 161, 161, Quersumme 8 und 8 auf die Seite gelegt, das Zeichen für Unendlichkeit. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler und ich unterhalte mich heute mit dem wunderbaren Martin Schmidt. Hallo Martin.
Hallo, schöne Grüße aus Wiesbaden.
Aus Wiesbaden, und da fragt man sich sofort, was hat Wiesbaden denn mit dem Ruhrgebiet zu tun? Wir sind ja schließlich hier im Ruhr-Podcast, aber ich glaube, die Antwort liegt begründet in deinem neuen Buch Vierspur, Kleber und Gitarrenkrach, oder?
Ja, so ist es, mit sehr vielen Bands, die im Ruhrgebiet beheimatet waren.
Da gibst du mir schon das nächste Stichwort, Bands. Das heißt also, unter Vierspur, Kleber und Gitarrenkrach können wir sowas wie eine, ja, ich sag mal, Musikgeschichte verstehen?
Ja, es ist ein Buch über den deutschen Gitarren-Underground der 80er. Eine kleine, aber feine Szene, die es in ganz Deutschland gab, mit paar Labels und paar erfolgreicheren Bands und paar Bands, die versucht haben, erfolgreich zu werden.
Und davon gab es auch reichlich Bands im Ruhrgebiet und deswegen reden wir ja auch drüber.
Genau, um das Big Store Label herum und in Recklinghausen gab es die Multicolored Shades. Also es war eine ganz gute Szene damals.
Ja, jetzt ist ja das Besondere im Ruhrgebiet, finde ich zumindest, dass es keine wirklich zusammenhängende Szene gab. Es gab ja immer nur so punktuell Szenen. Recklinghausen hast du gerade angekündigt, so um die Multicolored Shades herum. Klar, das ist mir auch alles noch sehr lebendig in Erinnerung. Wie hast du das denn in der Recherche zu dem Buch erlebt? Also hat sich das für dich wirklich so als zusammenhängende Szene präsentiert?
Ja, ich würde sagen, die Szene hing jetzt nicht unbedingt über die jeweilige Stadt oder Region so zusammen, sondern eher über gemeinsame Quellen. Also alle waren eigentlich mit der Spex verbunden, einer Musikzeitung, die in den 80ern bei alternativ gesinnten Musikhörern sehr beliebt war.
Bei Musikhörern, die sich als intellektuell verstanden haben zudem.
Ja, intellektuell auch, ja. Ich habe die Specs auch immer gelesen. Manchmal habe ich auch nicht verstanden, was gemeint war, aber es war trotzdem schön zu lesen. Ja, das war der eine Bezugspunkt. Und dann gab es natürlich viele Fanzines, die auch in dieser Szene verbreitet wurden. Und Labels, und die haben alle in der Specs oder in den Fanzines inseriert. Und darüber, denke ich mal, gab es den Zusammenhalt, weil es waren jetzt keine 5000 deutschen Gitarren-Underground-Bands, sondern im Endeffekt vielleicht 50, 60, die wirklich sehr aktiv waren.
Welche waren denn für dich so die maßgeblichen Bands, wenn wir jetzt mal von Gitarren-Underground in den 80er Jahren sprechen?
Also für mich kam der Bezug dazu eigentlich durch die Stadt, aus der ich komme, aus Bingen am Rhein. Das ist so eine Kleinstadt und das dortige Jugendzentrum hat halt ab 87, 88 Konzerte veranstaltet und da kamen einige dieser Bands vorbei. Also die erste, die ich gesehen habe, waren die Fenton Wells. Da habe ich sogar mit meiner damaligen Band dann im Vorprogramm gespielt.
Tolle Band gewesen.
Dann kam Well, Well, Well und Ferryboat Bill. Die Truffauts waren, glaube ich, auch da.
Die waren aber nicht aus dem Ruhrgebiet, ne? Waren die aus Nürnberg?
Die waren aus Nürnberg, ja. Was definitiv nicht im Ruhrgebiet liegt.
Ja, das nicht im Ruhrgebiet. Ausnahmsweise mal.
Und die Multicolored Shades habe ich dann über das Fachblatt Musikmagazin entdeckt. Da war so ein Artikel drin. Da hat der Gitarrist irgendwie gesagt, um 16 Uhr stecke ich meine Stechkarte in die Stechuhr und ab dann bin ich ein Shade. Und das fand ich mit 16 ganz großartig. Und dann habe ich mir halt irgendwie die Musik besorgt. Wahrscheinlich damals auf Kassette oder Platte, ich weiß es nicht mehr so genau. Und war dann auch in Offenbach oder Frankfurt auf einem Konzert von denen.
Ja.
Und ja, und dann hatte mal so ein paar Anknüpfungspunkte, hat dann was über die gelesen und hat sich dann eben mit diesen Bands beschäftigt. Und die Musik hat mir damals auch sehr gut gefallen.
Ja, jetzt deutet der Titel deines Buches, also Vierspur, Kleber und Gitarrenkrach, deutet ja schon so eine gewisse DIY-Mentalität an, ne? Also allein das Wort Kleber, da wissen wir, die wir mit Kassettenrekordern groß geworden sind, ja sofort so ein bisschen was gemeint ist und natürlich auch fancy. Damals haben wir ja wirklich aus Katalogen und so Bilder ausgeschnitten und haben unsere Fanzine-Seiten zusammengeklebt tatsächlich, die dann kopiert. im Idealfall natürlich hat irgendein Elternteil oder irgendein befreundeter Kollege irgendwo gearbeitet, wo man für lau mal eben schnell 20, 30 Kopien durchziehen konnte. Wie hast du denn in den 80er Jahren diese DIY-Kultur, also Do-It-Yourself, für die, die nicht wissen, worum es geht, erlebt?
Ja, also ich bin 1970 geboren, deswegen war ich Anfang der 80er noch ziemlich klein und konnte da noch nicht so viel machen. Ich habe dann erst so, ja, 87 angefangen, selbst Musik zu machen.
Ja.
Aber das war eigentlich die normale Vorgehensweise. Also man hatte halt eine Band, dachte dann, okay, jetzt muss man mal was aufnehmen. Zu Hause gab es eigentlich keine Möglichkeiten. Ich habe dann mit zwei Kassettenrekordern gearbeitet. Auf der einen war dann die Rhythmusgitarre und auf der anderen habe ich dann die zweite Gitarre gespielt oder vielleicht so eine Art Gesangsidee. Und das war dann das Multitracking in den 80ern. Und sobald man dann aber Kontakt zu anderen Bands hatte, gab es dann da auch wieder Leute, die hatten eine Vierspur.
Mhm.
Und damit konnte man dann beeindruckenderweise mehrere Instrumente nacheinander aufnehmen oder irgendwas aufnehmen und dann noch was dazu spielen. Das war dann schon ein Fortschritt in technologischer Hinsicht. Und alles andere hat man auch selbst gemacht. Ich kam damals überhaupt nicht auf die Idee, irgendwelche Grafiker zu beauftragen oder eine Druckerei anzufragen. Das war alles viel zu teuer oder viel zu weit weg. Das heißt, man hat eben mit der Schreibmaschine seinen Text getippt und hat dann versucht, mit Brittstift und Schere, das auf einem Blatt so zu platzieren, dass es einigermaßen gut aussah. Dann gab es noch Rubbelbuchstaben, mit denen man dann vielleicht den Bandnamen oder irgendeine Überschrift ein bisschen besser aussehen platzieren konnte. Und wenn man dann zufrieden war, ist man in den Copyshop, hat es kopiert und dachte, okay, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus wie auf meinem Original. Aber ja, das war dann eben das Bandinfo oder auch anfangs Plakate oder Flyer und
so hat man das tatsächlich gemacht. Das kann ich nur bestätigen. Kleine Anekdote dazu vielleicht. Ich hatte auch in den 80er Jahren mit einem Kumpel zusammen ein Fanzine gemacht. Und wir hatten mal den verwegenen Traum aus dieser Startauflage von 30 Exemplaren oder so. Da haben wir gedacht, ach Mensch, wir gehen jetzt mal zu einer professionellen Druckerei und lassen uns mal ein Angebot machen, weil wenn wir dann vielleicht 200 frisch gedruckte Exemplare haben, können wir die auch bestimmt verkaufen und so. Und sind dann da so hin und haben dem so unser 24-seitiges, selbst zusammengetackertes A5-Ding gezeigt. Und dann sagte er, ja, das lohnt sich für uns aber erst ab einer Auflage von 1000 oder 2000 Exemplaren. Und dann sieht das halt so und so aus und so. Kostet dann aber auch, ich mache euch einen Sonderpreis, weil ich euch ja auch helfen will und unterstützen will, 3000 Mark.
Ja, genau.
3000 Mark für uns war damals so viel wie, ich weiß nicht, eine Reise zum Mond oder so. Also das war ja eine unvorstellbar hohe Summe. Und ja, das war unser erster Traum von der eigenen Zeitschrift in professioneller Druckqualität.
Ja, war damals halt alles teurer, aber durch dieses selber Machen hat man eben auch so ein bisschen gelernt, wie sowas funktioniert. Und irgendwie musste man halt sehr kreativ sein, um aus diesen bescheidenen Mitteln was zu machen, was ganz gut aussah. Und manchmal hat es auch geklappt und das war dann sehr erfreulich.
Absolut, ja. Ja, wir haben einfach gemacht. Also das ist immer wieder ja auch der Startschuss zum Teil ja auch für Karrieren gewesen. Wobei, Stichwort Karriere, ein Satz, der mir in deinem Buch direkt ins Auge gesprungen ist. Ich zitiere, Musik war kein Mittel zum Geldverdienen oder Startpunkt einer Karriere, wie es heute an Orten wie der Popakademie propagiert wird, sondern Teil der Identität, ein Weg kleinstädtischer Langeweile zu entfliehen und Ausdruck eines Protests gegen den öden Mainstream. Hat das bei dir auch so angefangen?
Ja, natürlich habe ich mich ja nicht zu Hause in meinem Zimmer hingesetzt und habe gesagt, so mache ich das. Es war jetzt nicht eine bewusste Entscheidung, aber es war definitiv so, dass ich jetzt diese damals angesagte Popmusik und diese ganze Mode, das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich war dann immer schon fasziniert eher von den undergroundigeren Sachen und dieser ganzen Subkultur, die es da gab, die ist dann erst in Form von irgendwelchen Mitschülern am Gymnasium aufgetaucht. Irgendeiner war plötzlich Punk, irgendeiner war Mod oder was auch immer.
Mhm.
Und dachte man, wie sieht der denn aus? Und dann fand man das ganz cool und dann wusste man ja irgendwann, wie das heißt. Und daraus haben sich dann doch alle möglichen Querverbindungen ergeben. Also es war schon ganz wichtig, damals individuell zu sein und Musik zu hören oder auch dann später Musik zu machen, die nicht irgendwie darauf abzielt, besonders gefällig oder kommerziell zu sein, sondern man fand das eigentlich gut, wenn 3/4 der Menschheit die Musik ganz furchtbar fand und man selber fand sie eben toll und da konnte man sich da abheben so und ja, das war auf jeden Fall ganz wichtig, auch für mein eigenes Selbstbild und so.
Ja, das ist total erstaunlich aus heutiger Sicht. Ich meine, das klingt jetzt alles so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber ich kenne das ja auch selber noch, dass man damals wirklich Sachen gemacht hat, die einem selbst gefallen haben, ohne damit irgendetwas zu verbinden. Also man wollte ja gar nicht unbedingt zu einer Masse gehören. Man wollte letztlich ja etwas Individuelles darstellen, auch auf die Gefahr hin, damit fürchterlich auf die Nase zu fallen oder meinetwegen verlacht zu werden von irgendwelchen Leuten, die man eh nicht ernst genommen hätte. Aber dadurch hat sich ja auch etwas entwickelt, was auch heute noch meinetwegen so als Eigenständigkeit bezeichnet werden kann. Und auch wenn es natürlich auf etwas fußt, also gerade so Bands wie Multicolored Shades haben ja einen durchaus eigenständigen Sound auf ihren ersten Platten gehabt, aber natürlich ja, fußte der auch auf 60s Garage-Punk-Rock, der von amerikanischen und englischen Bands vorgemacht wurde. Jetzt bist du ja dann selber Anfang der 90er Jahre auch Profimusiker geworden, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Genau. Und du hast aber ja, also man verbindet dich ja heute eher mit einem Surf-Stil, also Dick Dale und Konsorten lassen da grüßen. Wie bist du denn auf dieses Genre gekommen, was ja eigentlich einen kleineren Kreis, zumindest in Deutschland irgendwie erfasst?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Es gab das Konzert der Fenton Wells in Bingen. Wir waren im Vorprogramm, haben unser Set gespielt. Danach haben wir uns natürlich den Rest des Konzerts angeguckt. Und dann haben die Fenton Wells irgendwelche Fernsehmelodien oder Peter Gunn, Link Ray Zeugs gespielt. Ja. Und das hat mir super gefallen. Ich wusste damals nicht, wie man das nennt. Mhm. Ich habe aber dann einfach auch selbst probiert, solche Sachen zu schreiben. Und einer dieser Songs ist auch auf dem Album, das jetzt zu dem Buch rausgekommen ist. Der hieß Desperados, Bourbon and Rattlesnakes. Ja. Da habe ich einfach versucht, den Sound der Fenton Wells nachzumachen. Also ich konnte damals noch nicht so super einfach Songs raushören. Da war ich einfach noch nicht weit genug musikalisch. Aber man hat dann immer versucht, irgendwas zu komponieren, was sich so ähnlich anhört wie auf der Platte.
Ja.
Und außerdem war dieser Sound ja in vielen Bands irgendwie auch präsent. Also ich mochte zum Beispiel auch sehr gerne den Film Der Himmel über Berlin, wo dann Crime and the City Solution auftreten.
Wunderbar,
mit
ja.
Roland S. Howard.
Ja.
Und der hatte ja auch so einen Gitarrensound. Das war jetzt zwar natürlich keine Surfmusik, die gemacht haben, aber der hatte einen Sound mit viel Hall und so einer twangigen Gitarre. Und das hat mich angesprochen. Und viele andere Bands haben das ja auch aufgenommen. Die Cramps hatten da auch Sachen drin. Der Gun Club hatte auch mal so solche Art von Gitarren. Also es war einfach ein Klang, der hat irgendwie zu diesem Underground-Ding gehört, obwohl die Bands sich jetzt vielleicht nicht direkt auf Surf-Kompositionen oder Surf-Bands bezogen haben. Und
ja gut, aber die von dir angesprochenen Bands waren ja auch eher Underground, ne? Also
genau.
selbst ja. Cramps und Gun Club mit Kid Congo Powers damals irgendwie, das waren ja jetzt keine Multiseller, keine Stars so gesehen.
Nö. Also ja, heute wären sie vielleicht in der Hitparade mit ihren Plattenverkäufen. Wenn sie 10.000, 15.000 Platten verkauft würden in Deutschland, wären sie wahrscheinlich auf Platz 1, aber es waren andere Zeiten.
Damals hat man vielleicht auch als unbekanntere Band irgendwie 10.000 Platten verkauft, aber konnte davon auch nicht leben.
Nein, reich ist mir da leider auch nicht geworden. Das ist auch eine Erkenntnis dieses Buches.
Allerdings. Jetzt hattest du eben schon angedeutet, zu dem Buch gibt's auch eine CD, die ich natürlich hier auch vorliegen habe. Krach und Wut, da spielst du, ja, ich sag mal, in deiner zweiten Identität als The Incredible Mr. Smith eigentlich alles selber und machst natürlich so, ja, Instrumentalversionen aus Songs von Bands, die du auch in deinem Buch angesprochen hast. Viele Bands auch aus dem Ruhrgebiet dabei, wie schon die mehrfach genannten Multicolored Shades, Ferryboat Bill. Aber du hast zum Beispiel auch eine wunderbare Version von Zen Rebel von Flower Pornos. Hat Tom sich dazu schon gemeldet? Hat er dazu schon was gesagt?
Ja, Tom hat sogar schon eine Radiosendung gemacht und die Sendung mit seinem Version von San Rebel begonnen und mit meiner beendet. Also es schien ihm gefallen zu haben.
Ja, das denke ich, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Sehr schön. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die CD ja auch mit großer Freude gehört, wie ich auch dein Buch mit großer Freude durchgeblättert habe. Gleichwohl ich sagen muss, dass ich noch nicht jedes Wort gelesen habe, weil es ist ein ziemliches Brikett. Das kann man jetzt ja hier auch mal erwähnen. Das sind ja irgendwie 444 Seiten.
Und das stimmt.
Sehr eng beschrieben, also fast schon so ein bisschen alter Fanzine-Style. Viele Fotos natürlich auch drin, aber es ist schon nicht mal eben so an einem Abend wegzuschmökern. Aber es ist natürlich ein Riesenfundus aus Bands, Anekdoten. Am Ende des Tages hast du aber Interviews geführt. Wie bist du auf die Idee gekommen, das über Interviews zu lösen? Warum hast du nicht, du bist ja auch als Journalist tätig, warum hast du nicht eine journalistische Arbeit draus gemacht?
Ja, Interviews sind ja auch eine journalistische Arbeit.
War jetzt falsch ausgedrückt.
Ich muss sagen, dass ich viele Rockbiografien, die nicht so interviewmäßig sind, oft so ein bisschen seltsam finde, weil entweder lebt der Autor so sein extremes Phantom aus und dann ist dann alles toll, was der beschriebene Künstler gemacht hat, oder es ist doch so ein bisschen oberflächlich, und ich finde es eigentlich immer am interessantesten, wenn die Leute selber erzählen, wie es war, weil dann kann man sagen, okay, das war der Leadgitarrist von der Band und der hat gesagt, das war so. Der Bassist hat es zwar anders erzählt, aber dann hat man zwei authentische Stimmen und kann sich dann so ein Bild draus machen. Und bei dem Buch, das hat sich dann auch eigentlich so entwickelt. Ich dachte erstmal, ich mache mal 4 Interviews und schreibe da vielleicht so ein kleines Büchlein, wo ich dann auch selber noch vielleicht mehr so erklärende Texte zu machen. Und dann hatte ich die 4 Interviews und die Interviewpartner haben mir schon wieder 5 neue Leute genannt, die ich auch unbedingt sprechen müsste. Und dann waren es dann irgendwann 10 und dann dachte ich, ja gut, jetzt habe ich diese Bands, jetzt müsste ich die eigentlich auch noch sprechen. Und bei dem Label, da war ja auch noch der dabei, dann muss ich den jetzt auch noch befragen. Und so bin ich am Schluss bei 30 Interviews gelandet und fand das dann eigentlich, wenn man das so durchgelesen hat, also alle Interviews hintereinander, dass ich dann eigentlich ein recht klares Bild ergibt. Also bei den ersten 2 versteht man vielleicht manche Bezüge noch gar nicht.
Ja, klar.
Oder manche Ideen. Und wenn man dann aber die 15. Person hat, die bestimmte Sachen schildert, dann wird das irgendwie klar. Und deswegen habe ich das jetzt in Interviewform gemacht mit Einleitungen zu den Bands, in denen es dann so grundlegende Infos gibt und eine Beschreibung, wie ich die Band halt sehe. Und es gibt auch noch ein paar Texte, die die Lage und die Situation in den 80ern beschreiben, aus der eben auch diese ganze Musik entstanden ist. Weil ich denke, das ist auch wichtig, um das zu verstehen, wo das herkommt.
Ja, ich denke, das ist absolut wichtig und das ist auch gut, dass du das gemacht hast in dem Zusammenhang, um es einfach auch besser einzuordnen. Und ich muss sagen, also ich hab diese 80er Jahre ja auch sehr intensiv erlebt. Ich kann mich zwar nicht immer an alles erinnern, aber das liegt ja vielleicht auch wiederum an den Umständen, die man damals so hatte.
Ich war auch auf einem Konzert von den Profis, oder war es Start war's, und dann habe ich im Rahmen der Bildsuche auch das Ticket zu diesem Konzert bekommen und dann dachte ich mir, an die erste und an die letzte Band kann ich mich erinnern, aber die in der Mitte sind irgendwie verschwunden. Das ist eine erste Begegnung mit Cola Cognac geschuldet, die ich dann auch nicht so oft wiederholt habe, aber naja, man war 16 und da musste man das mal ausprobieren.
Auch sowas gab's ja, aber ich kann mich auch an Konzerte erinnern, wo man eigentlich nur draußen stand und mit allen möglichen Leuten gesprochen hat, die irgendwie aus Bremen, aus Berlin und aus sonst woher kamen für dieses Konzert, und von den Bands selber hat man gar nicht so viel gesehen. Aber es war ja häufig, wenn ich mich an diese Zeit erinnere, war es ja wie so ein Familientreffen manchmal. Also das war so eine Art von Konzertgefühl, das habe ich heute eigentlich kaum noch. Wie empfindest du das?
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich bin ja auch mit meiner Band nach wie vor live unterwegs. Ja. Ich würde sagen, das hat sich in den letzten 10 Jahren extrem gewandelt und wahrscheinlich in den 10 Jahren davor auch schon so. Also in den 80ern gab es natürlich nicht so viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten, wenn man jetzt nicht in Berlin oder Hamburg gewohnt hat. Das heißt, wenn lokal ein Konzert war, was ungefähr dem Geschmack entsprach, ist man da halt hingegangen und hat sich das angeguckt und fand es dann vielleicht gut oder nicht so gut, aber man ist einfach aus grundsätzlichem Interesse hingegangen. Und heute gehen die Leute natürlich viel gezielter auf Konzerte, wollen halt eine bestimmte Band sehen. Und wenn sie die nicht sehen wollen, gehen sie eben auch nicht hin. Und da gibt's vielleicht nicht mehr so eine große Masse an Leuten, die so, ja, so gemeinschaftliche Ideen oder gemeinschaftlichen Geschmack verfolgen, wie das in den 80ern war. Weil es war jetzt auch so, ich kannte die meisten Musiker, die in dem Buch sind, jetzt nicht vorher persönlich. Mhm. Aber dann unterhält man sich so mit jemandem, den man noch nie getroffen hat. Und nach einer Viertelstunde ist das so, als würde man sich mit Jahre einem kennen. Jugendfreund reden, weil die hatten immer dieselben Bezugspunkte. Ah ja, Specks, da habe ich das gelesen und da habe ich die Band gesehen. Ja. Und dann hatte ich hier diese Klamotten und das fand ich total scheiße und das fand ich super. Und dann, ja, das war einfach sehr angenehm und hat das nochmal klar gemacht, dass es da irgendwie einfach eine größere Masse, glaube ich, an Menschen gab, die sich für sowas interessiert haben, als das heute der Fall ist. Heute ist es, glaube ich, viel zersplitterter und auch viel ins Internet abgewandert, wo man dann so Spezialinteressen
verfolgen Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Ne? Also ohne das jetzt zu sehr romantisieren zu wollen, aber dieses Internet gab es ja damals einfach nicht. Beziehungsweise es gab es vielleicht aber nur für militärische Zwecke oder so, aber nicht für uns. Wir hatten keine Handys und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass damals nicht überall irgendeiner mit einem Handy und einer Fotokamera dabei war. Dann wäre wahrscheinlich vieles von dem, was man so erlebt hat, auch anders ausgegangen. Wie auch immer. Also damals waren aber diese Konzerte immer ja auch Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, alte Bekanntschaften aufzufrischen, mit irgendeiner Art von Gruppe in Kontakt zu kommen. Das ist halt heute ja auch viel in die Social Media Kanäle abgewandert, ne? Also heute unterhält man sich, weiß ich nicht, via Facebook, Instagram und Co. mit bestimmten Leuten und das reicht einem dann vielleicht auch. Und früher ist man halt zu den Konzerten gegangen und hat sich dort getroffen. Und so gesehen waren diese Konzerte, diese Veranstaltungen auch immer so ein Kommunikationsanlass, oder?
Ja, Kommunikation und auch, man hat dann irgendwas Neues gesehen, was weiß ich, irgendjemand hat einen Button mit einem Bandnamen und da dachte man, was ist denn das für eine Band, kenne ich nicht. Und dann hat man halt irgendwie nachgeforscht, dann, also aus da, wo ich gewohnt habe, gab es jetzt keinen richtig guten Plattenladen, also musste ich schon mal bis Wiesbaden oder Frankfurt fahren, da waren wir dann irgendwann mal in so einem Laden und da ist jetzt eine Platte von denen. Und dann hat man sich die gekauft und dann hat man sie angehört und wenn man Glück hatte, fand man sie gut, wenn nicht, okay, so klingen die, war nicht so gut. Aber das hat dann immer so quasi so neue Impulse gegeben, die man dann nachverfolgt hat und das macht mir bis heute Spaß. Ich meine, das Internet ist natürlich dann großartig in der Hinsicht, dass man jetzt über Informationen findet. Früher hätte man Jahre gebraucht, um die rauszubekommen. Jetzt hat man nach einer halben Stunde dann schon einen sehr guten Überblick über einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Szene.
Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich muss da einhaken. Und zwar, da habe ich mich letztens noch mit einem Kunden lange drüber unterhalten. Also ich hab ja auch so einen Plattenladen. Und die Beschaffung von Informationen war damals natürlich ungleich schwieriger als heute. Also so wie du sagst, also damals hat man teilweise Wochen gebraucht, Monate gebraucht, um über irgendeinen Künstler was rauszufinden oder eine Band oder eine Künstlerin. Also will er jetzt gar nicht irgendwie so eine Gender-Diskussion aufmachen. Aber dadurch, fand ich, war diese Information, die man gewonnen hat, irgendwie hochwertiger als heute, wo man irgendwie 3 Klicks oder ChatGPT, sag mir mal was zu dem und dem und dann so blubbelt, hat man's. Das wird dadurch, finde ich, ja so lapidarer. Wie empfindest du das?
Ja, ist natürlich viel schnelllebiger und es gibt viel mehr und dadurch ist es schwerer zu verarbeiten. Damals hat man eben die Fenton Wells gesehen und dachte, das klang cool. Und dann hat man, wenn man Glück hatte, sich die Platte besorgt, hat sich das angehört und hat dann versucht, da irgendwas draus zu machen. Und heute gibt es ja dann wirklich zu jedem Thema, jetzt gerade auch in dem Gitarrenbereich, dann gibt es 1000 Leute, die dir alles Mögliche erklären, wie du das machen musst. Und dann guckt man sich das an und nach 3 Stunden ist man ermattet und denkt, jetzt mache ich mir erstmal was zu essen und spielt nicht Gitarre. So, also von daher war das vielleicht dann so ein bisschen in kleine Happen zerteilt und man konnte die halt einfach besser bearbeiten. Und das hatte vielleicht auch einen größeren Einfluss, wenn man irgendwas Spannendes, Neues gesehen hat, hat man da sehr lange drüber nachgedacht und hat dann nicht, wie heute, wenn ich jetzt, was weiß ich, Mod eingebe im Internet, dann habe ich seitenweise Bilder, seitenweise Texte, seitenweise Internetseiten oder Fanzines, wo das alles beschrieben ist. Und das kann ich gar nicht so schnell aufnehmen. Also und damals war es eben nur ein Typ oder eine Platte und dann hat man sich damit eine Weile beschäftigt und hat sich Gedanken gemacht oder versucht, das nachzumachen. Und das konnte man dann nicht ganz so nachmachen, weder von den Klamotten her noch von der Musik her. Und dann ist wieder auch was Eigenes draus entstanden. Einfach durch diese nicht so gelungene Imitation haben sich wieder neue Sachen ergeben. Das war bestimmt ganz gut so.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also um ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet zu nehmen, meinetwegen. Ich hatte die Multicolored Shades tatsächlich in Recklinghausen auch live gesehen und das war damals ein Konzert, zudem noch mit den Hipsters zusammen. Das hat mich schier umgehauen seinerzeit. Also ich war wirklich begeistert von diesen Leuten, von dieser Intensität auf der Bühne, von diesem Sound und so. Und dann ist man halt wirklich losgegangen, oder ich zumindest, und hat geguckt, wer macht denn so eine ähnliche Musik, ist in den Plattenladen gegangen, hat sich da durchgefragt, wer kann mir was zu den und den Leuten erzählen und so. Dann kam vielleicht mal irgendwie eine kleine Nachricht in einem Fanzine oder meinetwegen auch in einer Spex oder im Musikexpress oder so, was man damals halt gelesen hat. Aber dadurch, dass man sich da in dieser Intensität auch mit beschäftigt hat und immer wieder, und dann weiß ich noch, die erste Platte, die ich von Multicolored Shades hatte, die House of Wax, die lief bei mir wochenlang durch. Also da kam dann auch nichts zwischen. Also ich wollte das so richtig aufsaugen irgendwie, und das hat man ja heute nicht mehr. Also beziehungsweise glaub nicht in der Intensität, wenn ich sehe, wie meine Kinder Musik hören. Na, da wird dann halt Spotify angeschmissen, und wenn der Song nicht sofort kickt, irgendwie weggeswiped zum nächsten hin. Also ich glaube, man setzt sich dem auch nicht mehr aus. Also wirklich, ich will das nicht romantisieren. Es ist einfach nur, ich glaube, eine andere Form des Zugangs zur Musik. Hast du das auch so erlebt?
Ja, also früher, also ich war dann zum Beispiel mit 16, 17, war ich großer Robert Smith-Fan, und dann hat man sich immer gefreut, wenn man eine Platte von The Cure quasi gefunden hatte. Also gab es erstmal diesen Sampler Standing on the Beach mit den ganzen Singles, da hat man den angehört, und dann hat man vielleicht irgendwann mal ein Album gekauft, und dann hatte man vielleicht irgendwann 5, 6 Platten von The Cure, und dann hatte man so eine Ahnung, okay, so haben die sich entwickelt, so klingen die. Und heute würdest du halt einfach The Cure eingeben und hast alles vom Anfang bis Ende der Karriere vor dir und kannst dir dann dazu noch irgendwelche Fan-Videos bei YouTube angucken. Da hast du natürlich eine Fülle an Material, und die kannst du dann alles auf einmal gucken. Das ist einfach ganz anderer Zugang so.
Ja. So,
und damals hattest du die Platte und hast, ja, die ist super, und dann hast du die halt angehört. Aber du hattest halt auch nicht noch 50 andere, die genauso waren, sondern eben nur die eine, ja.
Und genau in dieser Zeit bringst du jetzt so ein Buch raus mit 444 Seiten, fast schon im Style eines Fanzines, was ja auch irgendwie schon, ja, eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Was versprichst du dir von dem Buch?
Ja, was verspreche ich mir davon? Also ich bin ja Musiker und Journalist und das ist einfach meine Arbeit, und wie ich auch in dem Buch teilweise beschrieben habe, versuche ich mich jetzt nicht nur an geschäftlichen Prinzipien auszurichten, dass ich denke, was verkauft sich gut, sondern ich gehe da eher meinem Interesse nach und versuche dann, was zu machen, was ich gut finde, und das dann auch an den Mann zu bringen. Das läuft dann eigentlich auch immer in so einem Underground-Umfeld ab. Das heißt, ich verkaufe viel direkt, entweder über meine Webseite oder dann bei der Band über Konzerte, und für das Buch mache ich auch ein paar Lesungen nächstes Jahr. Und dann versucht man eben, Leute zu erreichen, die sowas interessiert, und am Schluss vielleicht auch noch einen Gewinn dabei zu machen. So. Aber der Gewinn ist jetzt nicht so das vordergründige Ziel. Also dann müsste ich irgendein anderes Buch schreiben. Sicherlich keins über unbekannte Underground-Bands aus den 80ern.
Nee, wahrscheinlich
aber,
nicht.
Also es hat sich bei diesem Buch auch so ein bisschen entwickelt, weil mich stört das immer so ein bisschen, wie die 80er Jahre oft dargestellt werden, weil dann, ja, wenn du Glück hast, kommt noch Neue Deutsche Welle vor, und ansonsten war halt immer Synthie-Pop und Neon-Klamotten und...
Ja, aber auch Hair-Metal.
Ja, oder Hair Metal, genau, aber da denke ich ja, also wenn ich an die 80er denke, dann haben diese Sachen überhaupt keine große Rolle gespielt. Also Metal fand ich, weiß nicht, das hat überhaupt nicht existiert in unserem Universum. Es gab da, man hat da so welche gekannt, die waren irgendwie Metal-Typen, aber die haben nicht zum Underground gehört, die waren irgendwo anders unterwegs.
Ja, das war im Ruhrgebiet aber anders. Also da hatte man ja,
das kann sein,
diesen Thrash-Metal, ne?
Ja,
Creator, okay. Sodom und Konsorten. Das hatte schon so eine ganz eigene Szene, und das war auch ein ganz eigener Underground, muss man schon auch sagen.
Ja.
Aber natürlich hast du recht, also mit dem Gitarren-Underground, den du meinst, mit dem ich ja auch viel verbinde und viel Zeit verbracht habe und so, aber das war so eine andere Kiste. Also das hatte wirklich mit Metal und auch mit NDW und so ja gar nichts zu tun.
Hm? Ja. Und ein anderer Punkt, der mich jetzt auch persönlich beschäftigt, ist halt eigentlich diese kompromisslose künstlerische Ausrichtung. Also es gab ja irgendwann von Alexander Hacke so eine Autobiografie, und seine Frau, die Danielle de Picciotto, hat auch mehrere Bücher über die 80er Jahre geschrieben. Mhm. Und das war halt interessant, wie die in Berlin halt für sehr wenig Geld leben konnten. Also man hatte wirklich, konnte billig eine Wohnung mieten und musste eigentlich nichts Konkretes arbeiten, sondern hat sich dann mit seiner Kunst und so ein bisschen Kellnern in irgendwelchen Bars über Wasser gehalten. Aber das war natürlich eine unglaubliche Freiheit. Und heute ist ja wirklich alles sehr kommerziell getaktet irgendwie. Ja, ja. Und auch selbst in kleinen Clubs müssen die immer sehr darauf achten, dass es irgendwie wirtschaftlich aufgeht. Ja. Und da können wir euch jetzt nicht nochmal buchen, weil da waren ja nur 70 Leute da und das war dann ein bisschen knapp.
Ja.
Also, und das versperrt natürlich auch den Weg für Ideen, die jetzt nicht so leicht an den Mann zu bringen sind. Und
das ist so dieses Denken in Businessplänen, ne? Also das hatten wir ja damals gar nicht. Also
Und ich kenne das auch von Leuten, ich kenne das dann wirklich auch von so Pop-Akademie-Absolventen, dass die dann halt, haben wir erstmal den Markt analysiert. Dann denke ich mir, was für ein Mist, den Markt analysieren. Wenn ich Musiker bin oder Künstler, dann mache ich jetzt irgendwas, was ich gut finde, und dann gucke ich, wie ich es verkaufen kann. Also das ist auf jeden Fall meine Herangehensweise, weil ich finde, sonst hat die Kunst ja einfach überhaupt keine Bedeutung. Also ich male jetzt ein Bild, weil es ganz vielen gefällt, oder ich schreibe ein Buch, wo alle denken, das kaufe ich mal, weil das ist leicht zugänglich. Das ist ja nicht interessant irgendwie, finde ich.
Ja, das ist ja dann nur noch Dienstleistung, ne? Also wenn ich einen Markt bediene, ist das eine Dienstleistung. Und wenn ich was Eigenständiges mache, ohne einen Businessplan zu haben, ohne auf irgendeine Karriere zu schielen oder so, und da trotzdem mit einer gewissen Kreativität und Individualität herangehe, dann kann daraus Kunst werden, oder zumindest wird es dann etwas Eigenständiges.
Das war dann ja auch ein bisschen so eigentlich, wie Grunge so erfolgreich wurde. Weil vorher gab es ja auch in Amerika diese ganze SST-Szene, und das waren ja eigentlich, viele Bands haben ja schon ähnliche Musik gemacht, die war halt nicht so Matani klar definiert. So, ne? Genau, aber es gab Husker Du, es gab Dinosaur Jr. und dann kam Nirvana, und alle, wow, was für tolle neue Musik. Und da dachte ich mir, wieso, das ist doch dasselbe, wie die anderen da gemacht haben, nur fand ich die anderen irgendwie besser.
Ja.
Und im Folge dessen hat sich ja auch dieser Underground irgendwie zu so einer Art, wie man heute sagt, Marke entwickelt. Plötzlich gab es dann ganz viele Bands, die so grungy klangen und das irgendwie auch gar nicht so, glaube ich, aus Überzeugung gemacht haben, sondern da haben sich auch einfach viele drangehängt und ihren Sound dann so ein bisschen in diese Richtung gedreht, weil sich das halt dann 1992 oder wann es genau war, einfach gut verkauft hat.
Absolut.
Und das fand ich, dann habe ich auch ehrlich gesagt das Interesse dran verloren, weil dann dachte ich irgendwie so, jetzt klingen die ja alle gleich. Ja. Und was vorher so ein Ausdruck von Individualität war, also da hatte man irgendwie Minuteman, und dann hatte man St. Vitus, dann hatten wir Dinosaur Jr. und die Beat Puppets, die klangen alle völligst unterschiedlich, aber irgendwie hatten sie trotzdem so gemeinsame Sachen. Und dann
und spätestens als Mötley Crüe ein Grunge-Album machen
wollte, haben wir auch versucht,
war der Fisch doch gegessen, oder?
Ja, also es war dann irgendwie, war das dann eben vorbei. Und das ist ja auch dann wirklich interessant bei den ganzen deutschen Bands, dass die fast alle, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sich dann Anfang der 90er verabschiedet haben.
Mhm.
Und
okay, wie
nicht erfolgreich wurden.
Genau, so jetzt haben wir ja wirklich im großen Bausch und Bogen so ein bisschen die 80er beleuchtet. Wir haben über das Buch gesprochen, wir haben über deine CD gesprochen. Ich würde von dir aber doch gerne, wir kommen langsam zum Ende der Sendung, du ahnst es, von dir gerne so eine persönliche Empfehlung für Leute, die sagen, Mensch, das klingt irgendwie interessant. Kannst du fünf Platten nennen, von denen du sagst, Mensch, aus dieser Zeit deutsche Bands, vielleicht sogar die eine oder andere Ruhrgebietsband dabei, die und die Platte sollte man zumindest mal in die Finger bekommen.
Ja, von den deutschen Bands, also eine hast du ja schon genannt, das war vielleicht auch eine der kommerziell erfolgreichsten, House of Wax von den Multicolored Shade.
Auf jeden Fall.
Nach wie vor meine Lieblingsplatte von denen.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht.
Dann von den Fentonwells mag ich gern die zweite Platte, wo Caballero Andaluz drauf ist. Ferryboat Bill, Liquors and Telescope finde ich interessant. Mhm. Das ist, glaube ich, die dritte oder ist die zweite? Muss ich in meinem Buch nachlesen, da steht das genau drin.
Wüsste ich jetzt auch nicht auswendig. Mhm.
Genau. Also die geben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wieso der Sound war. Von Well, Well, Well finde ich auch gerade die frühen Sachen ziemlich cool. Mhm. Gab so diese No Roses EP, wo sie eigentlich noch so einen leichten 60s-Einfluss hatten. Mhm. Ja, und dann ist es vielleicht empfehlenswert, sich noch eine Dinosaur Jr. oder Husker Du Platte zu besorgen. Also Bug von Dinosaur Jr., wo auch Freak Scene drauf ist.
Wunderbar.
Sicherlich ganz wichtig und ganz viele Bands haben das auch erwähnt. Ja. Und Husker Du, San Arcade, das Doppelalbum, da beziehen sich auch sehr viele dieser Bands drauf. Also es war damals einfach auch, glaube ich, beeindruckend, dass man so eine Gitarrenmusik machen konnte, die nicht so glatt war und wo es auch nicht so um Virtuosität ging, wie bei diesen ganzen Metal-Bands, wo dann immer ewig lang rumgedudelt wurde, sondern es war eine sehr deutliche Gitarrenmusik, aber eigentlich ohne groß Solo.
Also ohne großes Virtuosentum,
so gesehen. Aber es war auch sehr krachig und sehr wild und sehr unkontrolliert und ich glaube, das war auch Teil der Faszination. Also es hat einen dann irgendwie, man hat das gehört und dachte, wow, das bläst mich ja jetzt irgendwie hier weg.
Ja. Wobei, dann müsste man vielleicht auch die Wipers noch nennen, die ja zumindest für die Strangemen auch große Vorbilder waren.
Ja, habe ich persönlich jetzt nicht so viel gehört, aber später auch für gut befunden und entdeckt. Also durch das, was wir beschrieben haben, durch das Analoge, ging einem natürlich auch mal was durch die Lappen, wenn es das eben in den Plattenläden, in denen man vorbeigelaufen ist, nicht gab, dann hatte man es eben nicht. Und wenn keine Kumpels die Platte hatten, dann hat man eine Band irgendwie auch vielleicht jahrelang mal verpasst.
Ja, konnte passieren. Aber ist ja egal. Das, was man entdeckt hat, hat man halt intensiver entdeckt. Und das hatten wir ja auch irgendwie schön besprochen. Super. Ja, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, wirklich mit diesem wunderbaren Buch. Ich werde natürlich in den Shownotes auch dann deine Kontaktdaten und so reinpacken, damit Menschen, die das interessiert, sich an dich wenden können und das Buch hoffentlich zahlreich bestellen. Und Leute, wenn ihr schon dabei seid, bestellt euch auch die CD mit. Ich glaube, die CD kommt nicht mit dem Buch zusammen. Die muss man extra bestellen, oder?
Die kann man extra bestellen. Die gibt's dann bei Bandcamp oder auch als
auch für kleines
CD,
Geld,
wenn man das möchte.
Wenn ich das richtig gesehen habe. Also würde ich auch dringend empfehlen, weil da sind wirklich 9 tolle Songs drauf in wunderbarer Instrumentalversion von The Incredible Mr. Smith, der gebürtig Martin Schmidt heißt.
Genau. Ich musste meinen Namen etwas künstlerischer gestalten. Martin Schmidt war doch etwas profan.
Ja, aber du, ich meine, das war ja, ich komme ja aus der Punk-Szene und da war das ja normal. Also die Leute hießen ja nicht irgendwie so, wie sie eigentlich
Mickey
hießen.
Mickey Matschkopf.
Man hatte ja einen anderen Namen. Man war ja wer anders.
Ja. Genau. Man hieß Karl-Heinz Müller und plötzlich war man jemand anders.
Genau. Ne, man heißt Andreas Frege und plötzlich heißt man Campino zum Beispiel.
Ja.
Oder so.
Genau.
Ich danke dir ganz herzlich. Wie gesagt, viel Erfolg mit dem Buch, mit der CD. Sieht man dich im nächsten Jahr auf Tour mit dem Buch?
Ja, Ende Februar geht's los. Sogar in deinem Plattenladen mache ich halt.
Das ist super, dass du das ankündigst. Ich wäre vielleicht selber noch drauf gekommen.
Genau, also die Daten kann man dann auf meiner Webseite nachgucken.
Und da werden wir dann im Februar noch ein bisschen Werbung zu machen wahrscheinlich.
Genau, ja.
Perfekt. Alles klar. So, dann würde ich sagen, das war der Ruhr-Podcast. Heute Folge 161. Ich habe eben gar nicht gesagt, wie das Wetter ist. In Duisburg ist grau in grau. Wie ist in Wiesbaden?
In Wiesbaden scheint im Moment tatsächlich die Sonne, aber später soll es, glaube ich, regnen. Das ist wahrscheinlich so das letzte Aufbäumen des Herbstes, bevor dann der Winter einsetzt.
Naja, ich glaube das jetzt einfach mal, aber irgendwie auch nicht. Okay, ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg. Das war der Ruhr-Podcast und ich sag tschüss.
Tschüss.
Ruhr-Podcast.